Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind.
Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs lässt uns in Österreich eine Frage nicht mehr los. Und ja, die lautet: Wie kommen wir aus der Abhängigkeit von russischem Gas heraus? Ein zentrales Thema in der Diskussion bildet dabei auch der Ausbau der erneuerbaren Energien. Österreich hat sich ja bekanntlich ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt und will bis 2030 seinen gesamten Strombedarf mit Ökostrom decken. Doch welchen Beitrag können erneuerbare Energien für die Versorgungssicherheit auch schon kurzfristig leisten? Und wie können wir diesen Ausbau auch künftig noch weiter beschleunigen? Darüber wollen wir heute bei Editor's Choice mit Lorena Skilian diskutieren. Sie hat die Nobile Group mitgegründet, die mithilfe der Plattform Elene bei der Errichtung von sogenannten Energiegemeinschaften unterstützt. Diese Gemeinschaften bilden eine zentrale Säule auch in der Energiewende. Hallo, freut mich, dass du hier bist.
Hallo Martin, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die Diskussion.
Wir erleben aktuell wirklich sehr turbulente Zeiten, was die Energiepolitik auch angeht. In einigen europäischen Ländern wird auch darüber diskutiert, später aus Kohle und Atomstrom auszusteigen. Es gibt da wirklich eine große Diskussion dahingehend. Und anfangs möchte ich dir eine sehr direkte Frage stellen, Lorena. Erleben wir gerade einen Rückschritt in der Energiewende?
Könnte gefährlich sein, ja. Also das war auch so einer der ersten Gedanken von mir, wie die Situation in der Ukraine ausgebrochen ist. Und zwar, um Gottes Willen, nicht wieder zurück zu Kohle. Ich glaube, zurück zu Atomstrom der Schritt ist etwas schwieriger, weil wenn man anfängt, Kraftwerke stillzulegen, ist es schwer, diese wieder zurückzukommen. Das ist auch eine große Anstrengung. Deswegen glaube ich nicht, dass man jetzt in Richtung Wiederbelebung der Atomkraft, wie im Beispiel Deutschland, gehen wird. Was natürlich aber der Fall sein kann, oder wir stehen nahe, da muss man jetzt wirklich schauen, wie man damit umgehen, auch als Gemeinschaft, als europäische Gemeinschaft, dass man die Kohlekraftwerke jetzt noch einige Zeit fahren lässt und sie einfach nicht vom Netz nimmt. Und das Zweite natürlich, was sehr, sehr aus österreichischer Sicht insbesondere gefährlich ist, ist, dass das verstärkt, dass Atomstrom jetzt gepusht wird. Man hat ja gesehen, die ersten Anstrengungen von europäischen Ländern, die durchaus Atommächte sind im Sinne der Atomstrom, wie zum Beispiel Frankreich, das ist natürlich, das beflügelt die Strategien für die Atomenergie. Allerdings, man muss hier, wie bei allen anderen Sachen, auch bei der Wahrheit bleiben. Ein Atomkraftwerk bis ans Netz geht, vergehen 10 bis 15 Jahre. Und somit muss man hier wirklich fragen, die Frage muss erlaubt sein, ob im Hinblick auf 2030, und das ist in 8 Jahren, diese Entwicklung Richtung Atomstrom, ob diese Diskussion wirklich eine ehrliche ist. Weil wir im Zusammenhang mit der Klimaveränderung und mit dem Green Deal der Europäischen Union im Endeffekt die Frist 2030 gehabt haben. Das heißt, im Endeffekt dieser Übergang vom damals maximal 10 Jahre. Das heißt, das wäre schon schwierig für Atomkraft, neue Kapazitäten in den Markt zu bringen. Und auf der anderen Seite ist es auch natürlich unter dem Aspekt auch der Stromgestehungskosten der Atomkraft auch diese Diskussion noch einmal zu führen, weil wenn man diese Kalkulationen sieht, dann sind die Stromgestehungskosten der Atomkraft sicherlich nicht günstiger als die einer Photovoltaik oder einer Windkraft. Und die Müllfrage, die ist nicht gelöst nach wie vor. Somit ist diese Diskussion irgendwie noch ein bisschen absurder, wenn man sie im Lichte der Ukraine-Krise führt und im Lichte dessen, dass unser insbesondere in deutschsprachigen Raum die Strommärkte vom Erdgas stark getriggert sind, führt, weil da braucht man den Strom an und für sich heute und nicht einmal in 8 Jahren, und da braucht man nicht vom Atomstrom sprechen, vor allem nicht vom neuen Atomkraftwerken, weil wie gesagt, die kommen frühestens in 10 bis 15 Jahren ans Netz. Das heißt, diese Technologie bieten uns keine Lösung. Da, wo wir Strom produzieren können jetzt, ist natürlich der fossile Strom. Das können wir jetzt weiter betreiben. Und natürlich machen wir damit, wenn wir diese Entscheidung treffen, die einfachste Entscheidung ist, natürlich tun wir uns da sehr, sehr viel für die Zukunft verbauen im Zusammenhang mit dem Klimaschutz. Das wäre schade.
Also wir laufen durchaus auch Gefahr, wenn wir eben diese Kosten nicht einpreisen. Wir haben jetzt über diese europäische Ebene gesprochen. In Österreich wird auch aktuell diskutiert, diesen CO2-Preis zu verschieben zeitlich. Wie siehst du das?
Also ich sehe das so, dass jede Krise eine Chance ist gleichzeitig. Und man muss es auch so verstehen als eine Chance. Und wenn ich jetzt wir haben eine Klimakrise, wir haben jetzt auch eine zweite Krise, nämlich eben die unmittelbare Energiekrise, Energieversorgungskrise, nennen wir es jetzt einfach mal so salopp. Und jetzt auf die alte Lösungen zu setzen, wäre einfach falsch. Ich kann für mich persönlich und für uns als Nobile Group absolut nicht nachvollziehen, wenn ich in eine Situation komme, die so prekär ist, so schwierig ist, wo ich genauso rechtfertigen kann, wie bei der Ausbruch der Pandemie. Leute, wir müssen jetzt hier einfach Geld in die Hand nehmen und da reinbuttern, damit wir uns aus unseren Problemen relativ schnell jetzt rausholen. Nicht genau das tun, sondern sagen, nein, setzen wir auf das Alte, wo wir wissen, dass das Alte einfach absolut keine Lösung uns anbietet. Und deswegen, dadurch, dass wir schon diese Vorgehen einmal erprobt haben, zwar in einem anderen Zusammenhang, nämlich der Pandemie, wie schnell man Lösungen finden kann und wie schnell man eigentlich auch Geld auftreiben kann, für etwas, was man braucht, wie zum Beispiel eben die ganzen Staatshilfen für die Unternehmen und Selbstständige, aber auch schnellere Genehmigungsverfahren für Impfstoffe und auch Geld für die Impfstoffentwicklung und, dass man das jetzt nicht auf diese Klima- und Energiekrise quasi umwandeln kann, das ist ein bisschen unglaubwürdig, würde ich jetzt auch sagen. Es ist wirklich verstörend, jetzt nicht nur aus meiner persönlichen Sicht oder die der Nobile Group. Ich muss sagen, wir beschäftigen wirklich viele junge Mitarbeiter bei uns. Es sind so zu sagen, neue High Potentials der Energiewirtschaft. Für sie ist das tatsächlich enorm verstörend. Ich kann das noch irgendwo nachvollziehen, weil ich aus einer Generation komme, wo das normal war. Ich kenne auch die Player und ja, da erwartet man sich schon da und dort tendenziell auch solche alte Lösungen. Aber für unsere Mitarbeiter ist so etwas tatsächlich schockierend und sie können da überhaupt nicht mitgehen, noch können sie ein Verständnis dafür entwickeln, dass auch die Schritte, die wir jetzt mühsamerweise gesetzt haben, wie die CO2-Bepreisung, jetzt weggenommen werden sollen, anstatt wirklich noch die Bemühungen in die Richtung zu verstärken. Weil was zeigt uns die Ukraine-Krise eigentlich? Die Krise zeigt uns, dass unser, insbesondere in Österreich, unser Energiemarkt wirklich verändert gehört. Also das war einmal durch die Klimakrise hat man gezeigt, liebe Österreicher und Österreicherinnen, zwar haben wir viel Wasserkraft, aber das deckt nicht unser Bedarf. Wir produzieren eine gewisse Menge thermisch, also fossil, in Österreich in erster Linie, also nicht in erster, sondern ausschließlich aus Erdgas. Wir haben keine Kohlekraftwerke, aber wir importieren dreckigen Strom. Es ist nicht so, dass Österreich produziert nicht genug Strom, um ihren eigenen Bedarf zu decken. Und natürlich wird der billige, dreckige Strom importiert. Und somit haben wir auch Kohlestrom in Österreich. Ich wage es jetzt nicht so 100% zu behaupten, aber ich würde schon sagen, auch da und dort auch ein Atomstrom und. Und was hat uns diese Ukraine-Krise jetzt eigentlich nur gezeigt, dass unser Problem noch ein viel größerer ist, weil es bezieht sich nicht nur auf die CO2-Ausstoß und auf die Klimakrise, sondern es bezieht sich auch auf unser Wohlstand, weil wir abhängig sind von einem Erdgas, das wir in unserem eigenen Land nicht haben. Wir haben dieses Rohstoff nicht in Österreich und wir setzen aber zu 80% unsere thermischen Stromproduktion auf ein Erdgas aus einem politisch offensichtlich unsicheren Land. Und anstatt jetzt wirklich noch stärker in die Richtung zu gehen und zu sagen, produzieren wir Energie aus den Rohstoffen, die wir auch in Österreich zur Verfügung haben, und das wäre auf jeden Fall die Erneuerbaren, eben Sonne, Wind, da und dort tendenziell auch noch eine Wasserkraft, sagen wir nein, wir setzen jetzt noch einmal stärker auf die alte Lösung an. Das ist für mich unverständlich und wir verpassen hier eine Chance, weil wie ich eingangs gesagt habe, jede Krise ist auch eine Chance und das ist jetzt wirklich tatsächlich die Chance für Österreich zu sagen, jetzt erst recht, weil ich muss mich nicht nur vom fossilen Energie lösen, ich muss mich auch von einer Abhängigkeit lösen. Und das können wir jetzt ohnehin schaffen, weil die Pläne haben wir. Die haben wir im Zusammenhang mit dem Green Deal gemacht. Und jetzt würde es einfach nur bedeuten, noch schneller und stärker in die Richtung. Wir wissen ja, wohin wir müssen und wie wir das auch erreichen.
Wir wollen heute auch über diese Versorgungssicherheit, über die langfristige, aber natürlich auch die kurzfristige diskutieren. Welchen Beitrag können da erneuerbare Energien auch schon kurzfristig liefern, nicht nur bis 2030?
Also grundsätzlich ist es so, wir haben eine gewisse Basis in Österreich, die ist derzeit zu wenig noch, aber eine Basis ist schon da. Und was wir jetzt sehen, auch wir bei der Nobile Group, wenn wir eine Energiegemeinschaft zum Beispiel bilden, es gibt schon jetzt schon in Österreich auch in kleinteiligeren Bereichen, in den Gemeinden, also Einfamilienhäusern, Kleingewerbe. Es gibt gewisse Kapazitäten, Erzeugungskapazitäten, also es gibt ein bisschen Photovoltaik, es gibt auch zum Beispiel insbesondere in Kärnten, Tirol, Vorarlberg, teilweise in Salzburg, Kleinwasserkraftwerke, auch in Teilen Steiermark. Also diese Kapazitäten kann man jetzt nutzen. Und die kann man einer anderen Nutzung zuführen. Das heißt, man kann wie in Form von Energiegemeinschaften diese Kapazitäten verschneiden, weil was haben wir bis jetzt gemacht? Jeder produziert für sich alleine und jede speist alles ins Netz rein zum Energieversorger. Und dann versorgt der Energieversorger weiter und vermischt diese wertvolle Energie mit eben thermisch produzierten, insbesondere im Osten Österreichs, und mit dem importierten Energie und verteilt das auf die Portfolios von Kunden, Großkunden bis hin zum letzten Haushaltskunden in ihren Kundenportfolien. Und bevor wir jetzt das machen und unsere Infrastruktur, auch die Netzinfrastruktur belasten, dadurch, dass wir den Strom reinschieben zum Energieversorger und dann wieder zurückholen, können wir uns in diesen Gemeinden, aber auch in ganzen Regionen wie Skigebiete, Tourismusregionen und, die Erzeugungskapazitäten heute schon miteinander verschneiden. Wir können wirklich sehr gut den dort produzierten Strom untereinander nutzen, also die Haushalte, die Gewerbe, die Seilbahnen, die Wellnesshotels vor Ort und. Und nur das, was uns dann fehlt, können wir uns aus dem Netz holen von einem Energieversorger. Dadurch entspannen wir die Situation ein bisschen, weil die Energie einfach besser genutzt wird, also sinnvoller genutzt wird auf Grundlage von Erzeugungs- und Versorgungslastgängen, und die Infrastruktur wird ebenfalls weniger belastet. Was natürlich ein weiterer Schritt in die Richtung ist, dass man Versorgungssicherheit mit derzeit bestehenden Kapazitäten bis zu einem gewissen Grad wirklich lokal schafft, wäre natürlich die Speicherkapazitäten. Da könnte zum Beispiel jetzt das Finanzministerium einen Sondertopf, genauso eben, ich versuche jetzt in diesem Corona-Krisenmanagement ein bisschen zu denken und eben Energie-Klimakrisenmanagement sagen, ich habe einen Sondertopf. Jeder, der gerne jetzt Speicherkapazitäten zu den Erzeugungskapazitäten in lokal oder regional hinstellen, bekommt jetzt eine besondere Art von Finanzunterstützung oder Hilfe. Und sobald ich ein, zwei Speicher da und dort verschneide, habe ich schon auch ein bisschen, kann ich meine Überschüsse, die ich am Tag mit Photovoltaik insbesondere und auch teilweise Wind produziere, kann ich dann auch gut in der Nacht nutzen. Das heißt, ich erhöhe meine Versorgungssicherheit lokal auf einer lokalen und regionalen Ebene, bevor ich auf die übergeordneten Ebene, eben wo auch sehr viel Erdgasstrom herkommt, die übergeordnete Ebene, weil wir produzieren Strom aus Erdgas in großen Kraftwerken und nicht lokal oder regional. Das passiert dann in der Erneuerbaren. Und deswegen, wenn das Finanzamt jetzt zum Beispiel so ein Programm schnell auf die Beine bekommen würde und jeden eben dann wirtschaftlich einen Speicher lokal hinstellen könnte, würde das natürlich die Versorgung in die Nacht auch gewährleisten können bis zu einem gewissen Grad. Und wir würden weniger fossilen Strom dann ziehen müssen aus den großen Kraftwerken, wie zum Beispiel ein Kraftwerk Simmering in Wien.
Und es wird unter anderem ja auch mit Gasstrom produziert, ne, in Österreich dann.
In Österreich sind die thermischen Kraftwerke ausschließlich mit Erdgas angefeuert. Das heißt, wir produzieren aus Erdgas Strom. Das ist eben insofern problematisch, weil dadurch, durch diese Kombination oder durch diese Art der Erzeugung vom Strom, ist in Österreich der Erdgas das Preissetzer. Das heißt, der Strompreis orientiert sich an den Erdgaspreis. Das ist das sogenannte Merit-Order-Prinzip. Somit ist es völlig egal, wie viel Strom wir aus Erneuerbaren produzieren. Solange der Erdgas unser Preissetzer ist, solange werden wir immer abhängig sein vom Erdgaspreis. Und wir müssen aus dieser Abhängigkeit rauskommen. Das heißt, wir müssen Strom anders produzieren. Und wenn wir es lokal produzieren, sind wir auch nicht so stark von dem Merit-Order-Prinzip beeinflusst, weil dann können wir auch eventuell lokal auch die Preise anders festsetzen, vor allem im Sinne eines Prinzips der lokalen Teilens des Stromes und. Also ja, wir können bis zu einem gewissen Grad uns lokal selber versorgen, wenn wir die Kapazitäten, die bereits vorhanden sind, besser nutzen. Und das kann so erfolgen, dass wir diese verschneiden und eventuell, wenn wir noch einen Speicher dazu bekommen würden, würde das natürlich die Versorgungssicherheit noch erhöhen. Von einer 100%igen Versorgungssicherheit können wir derzeit alleinig aufgrund vom Erneuerbaren wahrscheinlich noch nicht sprechen, weil das ist einfach, da fehlt uns einfach Strom. Da fehlt uns jetzt derzeit auch mit der thermischen Produktion fehlt uns noch Strom, was wir importieren. Also das ist dann schwierig. Das muss alles über die ganzen 7 Netzebenen gehen und da brauchen wir das immer noch. Aber was wir an und für sich, unserer Meinung nach, und dazu steht auch Nobile Group und ich persönlich auch, wo der Gedanke hingehen muss, ist im Endeffekt, dass die Versorgung in Österreich in der Zukunft einfach lokal erfolgt. Komplett lokal. Das heißt, mit unseren eigenen erneuerbaren Kapazitäten, mit Speicher, mit Kleinwasserkraft und. Und die großen Kraftwerke, eben die, die über 7 Netzebenen den Strom schieben, die sollten eigentlich netzdienlich betrieben werden. Damit könnten sie reguliert werden, könnten auch regulierte Tarife von dem Regulator bekommen, würden dann außerhalb des Wettbewerbs stehen. Aber wir können uns in der Zukunft, also heute noch nicht, weil zu wenig Erzeugung, aber in Zukunft könnten wir das in Österreich durchaus so organisieren, dass die gesamte Versorgung lokal und regional erfolgt und die großen Kraftwerke einfach nur netzdienlich sind, reguliert und außerhalb des Wettbewerbs stehen. Und dann hätten wir komplett, dann wären wir wirklich nicht in dieser Abhängigkeit, die uns jetzt bei der Jahresabrechnung wieder schon zum teilweise wirklich zum großen Problemen führen bei den Haushalten, aber auch bei Gewerbebetrieben, weil die Rechnung wird sich ordentlich erhöhen. Also das werden keine kleinen Beträge sein heuer.
Die Energiekosten steigen definitiv. Das ist ein großes Thema, belastet nicht nur eben die Unternehmen, sondern auch privaten Haushalte natürlich. Wir wollen uns jetzt aber natürlich auch dieses Rüstzeug anschauen, ERG, die Rahmenbedingungen, die österreichische Bundesregierung gesetzt hat in diesem Bereich. Wenn man nach Deutschland blickt, da gab es letzte Woche auch sehr interessante News. Da hat zum Beispiel Christian Lindner angekündigt, zusätzlich 200 Millionen Euro in den Ausbau erneuerbaren Energien investieren zu wollen. Ich habe auch schon vorab auch mit Expertinnen und Experten aus Österreich gesprochen und die haben mir gesagt, es kommt gar nicht mal so sehr aufs Geld an, sondern es braucht die richtigen Rahmenbedingungen. Wie siehst denn du das?
Also ich würde das bis zu einem gewissen Grad definitiv unterstreichen. Also aufs Geld kommt es nicht, weil am Markt ist genug Geld vorhanden in verschiedenen Formen, sagen wir mal so, von Fremdfinanzierung über Private Equity bis hin zu verschiedenen Crowdinvesting, Bürgerbeteiligungsmodellen. Und was wir auf jeden Fall sehen, ist auch, dass aufgrund des Green Deals und der daraus folgenden Regulative immer mehr nach grünen Projekten gesucht wird, damit in diese grünen Projekte die Fonds und übergeordnete Institute investieren können. Das heißt, ich brauche jetzt nicht unbedingt sozusagen staatliche Finanzhilfen. Ich kann das schon alles vom Markt auch finanzieren. Das ist absolut korrekt. Die Rahmenbedingungen sind meiner Meinung nach aber rechtlich oder gesetzlich gesehen auch da. Es ist vielmehr, dass die Energiewirtschaft eine Branche ist, die durchaus ein bisschen schwer beweglich ist. Ja? Also man hat diese ganzen Entwicklungen und Liberalisierungen der Märkte der Kapazitäten in der Telco-Branche viel schneller erlebt. Also dass wie den Telco diese ganzen Discounter entstanden sind, die Kapazitäten liberalisiert worden sind und, das merkt man, das ist viel schneller gegangen. Also die Energiebranche, vor allem in Österreich, muss man auch dazu sagen, ist einfach ein Schwergewicht, das sich wirklich langsam bewegt. Der Lobbyarbeit ist wirklich besonders stark. Das sieht man dann in jedem neuen Gesetzesentwurf, in jeder Novellierung sieht man das Klimaschutz. Gesetz haben wir noch nicht und das ERG war ja auch wirklich nicht immer einfach hinzubekommen. Nichtsdestotrotz, die Rahmenbedingungen sind da. Also wir haben erneuerbare Energiegemeinschaften, wir haben Bürgerenergiegemeinschaften, wir haben eine 16a-Anlage, also gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen. Das geht alles, das kann man alles machen. Man kann Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen bauen, man kann auch Windparks bauen. Gut, Wasserkraft ist ein bisschen problematischer, selbstverständlich, vor allem ist sie in Österreich schon wirklich sehr, sehr ausgebaut. Nichtsdestotrotz, also ich bin überzeugt, die Regulative ist da, man muss es einfach nur machen und die Player könnten ein bisschen entspannter sein, die bestehenden Player im Markt und einfach ein bisschen mehr zulassen. Nicht jede Marktentwicklung ist sofort eine Riesengefahr. Man muss es auch einmal zulassen und dann sehen, okay, wo positioniere ich mich dann selber in diesem Ökosystem. Also das wäre so ein bisschen eine Mindset-Sache. Wo sicherlich die Ukraine-Krise etwas bewegen wird, da bin ich schon persönlich überzeugt, ist, dass wir mit gewissen Sachen anders umgehen werden. Also ich glaube schon jetzt, dass wir durchaus etwas schneller voranschreiten werden müssen mit Photovoltaik, Wind, aber auch jetzt Wasserkraft, glaube ich auch. Das heißt, ich glaube schon, dass wir hier gewisse Erleichterungen erleben werden, weil ich mache hier ein Trade-off, ja. ich mache ein Trade-off, erlaube ich mehr Photovoltaik erleichtert, das spreche ich jetzt eher so ein bisschen Freiflächen, etwas größere Projekte, die in Österreich nicht üblich sind, oder importiere ich russischen Erdgas. Das heißt, bis jetzt war die Entscheidung relativ einfach. Ich habe günstiges Gas. Es ist eine Überbrückungstechnologie, Erdgas quasi. Und deswegen sage ich, bevor ich jetzt Freiflächen Photovoltaik überall zulasse, setze ich noch auf die Überbrückungstechnologie, die ist sehr billig, und schaue, dass ich Rooftop-Anlagen fördere und pushe und vielleicht solche Sachen. Und erst wenn ich das komplett zugemacht habe und dicht gemacht habe, dann erlaube ich Freiflächenanlagen für den Gap. So, jetzt wo der russische Erdgas als Überbrückungstechnologie nicht mehr billig ist, sondern nicht nur, dass es sehr teuer ist, sondern es könnte auch jederzeit aufhören zu fließen, muss ich auf der anderen Seite etwas bewegen, damit ich dort ein bisschen schneller vorankomme. Das heißt, ich glaube schon, dass man hier jetzt ein bisschen die strengeren Voraussetzungen für Freiflächenanlagen, Photovoltaik, dass man von denen vielleicht ein bisschen Abstand nehmen wird können in der Zukunft, einfach auch, weil die Bevölkerung da hinten stehen wird und sagen wird, du, lieber habe ich hier eine Photovoltaikanlage, bevor ich mich noch einmal in die Abhängigkeit von Russland begebe und morgen der Erdgashahn abgedreht wird und dann habe ich ein massives Problem und kann mit dem überhaupt nicht umgehen, mit dem Problem. Ja, den kann ich nicht lösen von heute auf morgen. Auch das mehr Überlegungen in neue Wasserkraftwerke gehen werden. Vielleicht da und dort, wo man sich gedacht haben, na, okay, es könnte plausibel werden, aber lass mal das jetzt, dass man diese Projekte jetzt wieder aufgreifen wird und detto bei den Windparks. Also ich glaube schon, dass es hier, deswegen sage ich, die Rahmenbedingungen sind da. Also vor allem diese Vernetzung auf der lokalen, regionalen Ebene, diese lokale und regionale Versorgung zu aufzustellen, jetzt einmal schneller und einmal mehr, das ist da, das können wir jetzt sofort durchstarten. Wir machen das auch als Nobile Group. Da, wo sich, glaube ich, schon ein bisschen die Rahmenbedingungen aufweichen werden, die strengen Rahmenbedingungen, das ist definitiv Freiflächenanlagen, Windparks und Wasserkraftwerke. Also wir werden wahrscheinlich in Österreich verstärkt die Projekte diesbezüglich sehen, was sicherlich besser ist, als die CO2-Bepreisung zu verschieben oder zu sagen, ich, keine Ahnung, versuch's noch einmal mit Zwentendorf. Das ist jetzt ein Scherz.
Ja, das ist zum Glück auch Historie, wenn man das jetzt so bezeichnet. Du hast einen ganz spannenden Punkt angesprochen und den habe ich auch in der Diskussion schon öfter jetzt gehört, dass es hier diese Forderung gibt, diese sogenannten Eignungszonen hier zu bewilligen. Ja? Gibt es auch Kritik von Expertinnen und Experten, dass das zu zögerlich in Österreich funktioniert, unter anderem auch auf Landesebene. Was habt ihr da für eine Erfahrung gemacht mit der Nobile Group?
Naja, wir bei der Nobile Group, wir konzentrieren uns wirklich vordergründig auf Dachanlagen, auf versiegelten Flächen und. Ich glaube, die Probleme in Österreich kommen von woanders, nämlich Österreich hat halt sehr viel Versiegelung, also verglichen mit anderen Ländern, wenn man sich zum Beispiel vergleicht mit dem Südtirol oder mit Bayern, dann ist Österreich viel, viel mehr versiegelt. Da würde einfach nur reichen, wenn man einen Satellitenbild anschaut, Südtirol, Bayern und Österreich, dann sieht man, wie konzentriert Südtirol und Bayern die Ortschaften sind und wie es in Österreich plötzlich in die Fläche geht. Und wenn man in die Fläche geht und dann die Zufahrtsstraßen baut und alles hin und her, ist eine große Versiegelung schon da. Und deswegen kommt diese Thematik der Versiegelung in Österreich eigentlich von woanders und nicht aus dem Thema Photovoltaik, Freiflächenanlagen oder Ähnliches. Ich bin der Meinung, dass eine Photovoltaik-Freifläche oder ein Windpark noch immer viel besser ist als ein Kraftwerk oder etwas anderes, weil unter einer Photovoltaikanlage können immer noch Schafe grasen. Diese landwirtschaftliche Fläche kann dann nach 20, 25 Jahren Lebensdauer einer Photovoltaikanlage ist das eine sehr fruchtbare Fläche, eben weil es nicht mit Monokulturen betrieben worden ist und dann kann sie wieder der Landwirtschaft zugefügt werden. Man könnte auch solche Konzepte überlegen. Ein Windpark steht ja mitten in der landwirtschaftlichen Fläche, also es gibt eine gewisse Doppelnutzung. Also das ist für mich alles irgendwo, wenn man es gut macht, wenn man es sinnvoll macht, wenn man es gemeinsam mit den Bewohnerinnen, Bürgerinnen in der Gemeinde macht, überhaupt kein Problem. Man sieht auch europaweit fantastische Projekte, wo es auch größere Projekte sind, aber wo die Bevölkerung beteiligt ist an den Projekten, also und zwar die unmittelbare Bevölkerung, die in der Region und in der Gemeinde lebt, dann sind das auch Projekte, die eine hohe Akzeptanz haben und sehr dienlich sind, weil die Menschen wissen auch dann, warum ist dieser Windrad da, nämlich der versorgt mich. Und es ist was anderes, wenn ich sehe, ich habe da einen Windrad, eine Photovoltaikanlage, ist vielleicht nicht schön, es wäre schöner, hier ein Waldstück zu haben oder etwas anderes, aber es versorgt mich. Ja, und das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich dieses Ding dort stehen habe und eigentlich weiß ich nicht, für was er dort steht. Und dann bekomme ich noch eine Rechnung, wo man mir dann erklärt, die Rechnung ist so hoch wegen dem russischen Erdgas. Dann verlieren die Leute einfach den Konnex des ganzen Geschichte und dann denken sie sich, okay, na super, ja, das Ding steht vor meiner Tür, es ist nicht schön, ich habe unglaublich teure Stromrechnungen und wenn ich noch mit Wärme fossil beziehe, dann bin ich doppelt bestraft sozusagen und dann frage ich mich, was rennt da schief und wo bleibe ich in der ganzen Geschichte? Das heißt, das ist schon okay, das kann man gute Sachen machen, man muss viel mehr die Bevölkerung mit einbeziehen und deswegen wollte ich auch sagen, es ist einfach wirklich wichtig, von dieser Top-Down-Versorgung wegzukommen, weil die Top-Down-Versorgung war bis jetzt wirklich gut, aber jetzt braucht man die Akzeptanz von unten und dann kann es nur eine Bottom-Up-Versorgung sein. Das heißt, wir müssen wirklich lokal, regional, weil ansonsten versteht der Mensch nicht, wie das Ganze funktioniert und welche Rolle spielt der, außer dass er eine Rechnung zahlen muss. Ja? Das, was wir in Österreich natürlich ein Thema haben, aber das Thema verfolgt uns dann wieder unabhängig, in welche Sonderthema wir uns begegnen, das ist natürlich das Thema Föderalismus, das in diesem Fall bis auf die Gemeindeebene runtergeht. Das ist das Thema der Widmungen, das ist das Thema der Flächenvergabe und. Und das ist natürlich im 9 Bundesländer in Österreich durchaus unterschiedlich und dann noch einmal auf der Gemeinde- und Regionalebene unterschiedlich. Und ob jetzt eine Fläche in eine Tourismusregion gewidmet wird für neue Apartments oder für sonst was und dadurch ebenfalls versiegelt wird oder für eine Photovoltaikanlage entscheidet ein Bürgermeister. Und das ist natürlich da und dort etwas, wo es dann halt auf einer Ebene ist, die sich gänzlich einer übergeordneten Strategie dann auch entzieht. Und das sind natürlich alles Themen, da muss man jetzt viel mehr geradeaus sein und geradlinig vom Bund bis hin zur letzten lokalen Gemeinde und sagen, Leute, wir haben hier ein gemeinsames Ziel, den können wir erreichen, aber wir müssen alle auf einen Strang ziehen und auch gemeinsam mit der Industrie, gemeinsam mit dem Energieversorger, gemeinsam mit dem Netzbetreiber und es gibt wirklich auch genug für uns alle da, aber jetzt müssen wir auch ein bisschen an die Bürgerinnen und Bürger denken und auch an den Klimaschutz.
Also es braucht wirklich auch Kommunikationsanstrengungen, könnte man sagen, wirklich von Bund bis zur Gemeindeebene, bis zu den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in Österreich, hier auch Aufklärungsarbeit zu betreiben. Ihr seid ja auch mit der Nobile Group in ganz Österreich unterwegs, ja und baut da ja aktuell gerade oder unterstützt bei diesem Aufbau von diesen Energiegemeinschaften. Wir haben das letzte Mal im Juli auch mal drüber gesprochen, im Sommer. Damals ist das Gesetz durch den Nationalrat gegangen. Mittlerweile hat sich ja auch einiges getan. Welche Erfahrungen habt ihr da auch gemacht mit dem ERG? Was tut sich da aktuell und wie ist da so das Feedback?
Also unsere Erfahrungen sind wirklich durchwegs positiv. Ich muss das ganz ehrlich so sagen. Es gibt eine sehr, sehr große Akzeptanz, ist zu wenig gesagt, ein sehr großer Wunsch in den Gemeinden, in den Regionen, von Privatpersonen über die Gewerbe bis hin zum Bürgermeister, Amtsleiter und für diese Modelle. Akzeptanz ist extrem, extrem hoch in der Bevölkerung, auch sowas zu machen. Und wir sehen das quer durch. Das heißt, nicht nur in den Gemeinden, die wir betreuen, sondern auch, wir betreuen zum Beispiel das Skigebiet Nassfeld und dort wird eine Energiegemeinschaft entstehen. Und man sieht auch, dass das auch ein sehr, sehr großer Punkt auch für die Gewerbetreibende ist. Einerseits im Zusammenhang mit, ja, ich reduziere meine Energiekosten. Ich kann mich als eine nachhaltige Region, im Tourismus wird das immer wichtiger sein, wo fahrt jemand hin, immer lieber in einer Region, die CO2-neutral ist, als in einer Region, die, keine Ahnung, fossil versorgt wird, aber auch im Zusammenhang mit der lokalen Wertschöpfung. Weil alle diese Photovoltaikanlagen oder Speichersysteme oder was auch immer, was man dort verbaut, jetzt zum Beispiel am Nassfeld, das werden alles in unseren Konzepten lokale Unternehmen errichten, lokale Unternehmen betreuen und auch instand halten, warten, betreiben und. Das heißt nicht nur, dass das Skigebiet sauber versorgt wird, es entsteht auch die Wertschöpfung in der Region, Bayern. In diesem Fall ist das die Region Hermagor. Und da sieht man einfach, wie positiv das ist. Und man soll es nicht zu kurz denken, eben nur Gemeinde. Wie gesagt, es sind auch Tourismusregionen, Skiregionen, Gewerbegebiete sozusagen. Das kann man alles in eine Energiegemeinschaft verschneiden. Und wir sehen quer durch ganz Österreich, also wir betreuen einige Gemeinden durch ganz Österreich durch, also eben wie Perchtoldsdorf, Baden, die oft genannten Fälle, Beispiele, weil sie schon länger mit uns die Konzepte arbeiten, aber jetzt auch ziemlich viel im Kärnten. Der Hermagor haben wir heute präsentiert, wie er sich verhält mit einer Energiegemeinschaft, auch St. Stephan, aber auch Organisationen wie eben Maschinenring, Skigebiete, Tourismusregionen oder ein Katschberg zum Beispiel oder die Holzwelt Murau. Also da merkt man schon, diese Konzepte kann man weit denken. Leute sind sehr, sehr interessiert, sich auch in das Thema Energie zu involvieren. Und es ist einfach ein heißes Thema. Was du angesprochen hast und was eindeutig stimmt, es fehlen Informationen. Also es ist viel Aufklärungsarbeit, die wir auch machen. Machen wir gerne. Wir mögen das Thema. Deswegen haben wir das Unternehmen gegründet. Aber man merkt, dass man einfach, dass über die ganze Jahrzehnte Energie einfach nicht ein großes Thema war. Man ist einfach nach Hause gekommen, man hat einen Schalter gedrückt und alles hat funktioniert. Und ich habe mich nie gefragt, warum funktioniert das, wie funktioniert das oder kann ich etwas dafür tun, dass es besser funktioniert oder schlechter funktioniert oder was auch immer. Ja, es war einfach kein Thema und da muss man wirklich teilweise ganz am Anfang anfangen. Aber waren wir nicht jetzt im Hinblick auf die Krise in der Ukraine? Jetzt ist die richtige Zeit, jetzt interessiert das Leute auch das Thema und wir sind auch bereit, hier diese Aufklärung auch zu einem gewissen Teil auch zu erfüllen.
Man könnte auch sagen, dass es ein Weckruf ist, auch aktuell.
Es ist absolut ein Weckruf, weil wenn sich der Strompreis verdreifacht. Ich glaube, es ist ein Weckruf. Ein zweiter Weckruf, das richtiges, heftiges Rütteln sein wird, wird die Jahresabrechnung sein. Weil erst wenn es mir schwarz auf weiß auf meinem Tisch steht, egal ob ich ein Gewerbetreibender bin oder Haushalt, und das werden heuer wirklich Beträge sein, die werden nicht vernachlässigbar sein. Also da werden einige Haushalte und Gewerbe sich überlegen, wie zahle ich das und werden Ratenzahlung beantragen oder sonst was, weil das werden keine kleinen Beträge sein, die hier nachgezahlt werden müssen. Eine ganz andere spannende Entwicklung, die wir beobachten, einfach weil wir als Nobile Group sehr viel Anfragen bekommen und das freut uns auch sehr, sind auch wirklich Unternehmen und Industrie, die ihre eigene Stromversorgung anders organisieren haben wollen. Das heißt, viele Unternehmen sind jetzt gerade dabei, sich Konzepte zu erarbeiten und umzusetzen, wo es in Richtung eine Eigenversorgung geht. Das heißt, nicht nur die Gemeinden und Haushalte und KMU sozusagen überlegen, wie können wir uns eben selbst versorgen bis zu einem gewissen Grad. Das denkt jetzt auch immer vermehrt und verstärkt die Großunternehmen und die Industrie, natürlich unter dem Druck des Strompreises. Weil man darf nicht vergessen, diese Kunden, sage ich jetzt einmal, haben noch einmal günstiger bisher Strom bezogen und Energie bezogen vom Energieversorger, einfach weil sie große Mengen abnehmen. Die Marktpreise haben das total gekippt jetzt und die suchen alle nach Alternativen. Also es ist nicht nur Bewegung auf der Ebene der Privatpersonen und kleinen Gewerbetreibenden und öffentliche Hand wie Gemeinde oder Schulen und so Kindergärten, sondern der Druck ist auch bei der Industrie und beim Großunternehmen auch groß, hier sich anders zu versorgen, einfach weil die Preise sind im Moment wahnsinnig und man weiß nicht, wann sich das beruhigt.
Eine abschließende Frage auch zur Nobile Group. Spiegelt sich diese gesteigerte Nachfrage auch bei euch im Wachstum im Unternehmen wider? Und wie prognostiziert ihr aktuell? Das war wahrscheinlich vor der Krise auch anders als jetzt.
Ja, also es äußert sich sehr. Wir sind die ganze Zeit auf Suche nach neuen Ressourcen, also neuen Mitarbeiter. Also das merkt man schon, vor allem wirklich, weil die Anfragen sowohl eben aus den Gemeinden ganz stark kommen, als auch jetzt immer vermehrt von Großunternehmen und Industrie. Wir sind, das darf ich jetzt so auch sagen, auch gerne als Einladung, wir sind auf der Investorensuche und sprechen hier schon aktiv mit Investoren aus einem ganz einfachen Grund. Da können wir unser Wachstum und diese Verdoppelung und Verdreifachung, die wir hier planen für unser Unternehmen, dann noch schneller umsetzen und sind hier jetzt in weitere Entwicklung auch vom Tools im Sinne eine Plattform für Energie, für grüne, dunkelgrüne Energie auch mit Softwareressourcen derzeit unterwegs. Also ja, es hat uns absolut einen Push gegeben. Wir haben unsere Planung nach vorne gezogen. Definitiv. Also, danke definitiv für die Frage.
Wachstumskurs, sofern es da auch ein Investment gibt, berichten wir als Podcast natürlich auch sehr gerne darüber.
Unbedingt, ihr seid auch die Erste, die davon erfahren werden.
Sehr genau. Gut, also ja. Dranbleiben. Spannende Entwicklungen am Energiemarkt. Die Krise bietet eine Chance, so traurig es auch leider ist. Aber ja, neben diesem menschlichen Leid zeigt sie uns auch auf, dass wir ein bisschen was versäumt haben die letzten Jahre in der Energiepolitik und da diese Abhängigkeit bestehen. Ihr liefert eine Lösung, wie man diese Abhängigkeiten hier auch reduzieren kann. Danke vielmals, Lorena, dass du hier zu danke, Gast warst heute bei Editor's Choice und ich danke euch jetzt fürs Dabeisein. Seid nächste Woche wieder mit bei Editor's Choice. Tschüss, Baba.
Tschüss.
Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Brutkastenteam.